NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Januar 1966. Der Todestag des Schweizer Bildhauers und Malers Alberto Giacometti.
Was für ein Gesicht. Jede Furche erzählt eine Geschichte. Vom ständigen Zweifeln, von durcharbeiteten Nächten, von geschundenen Nerven. Es ist vielleicht nicht das berühmteste, ganz sicher aber eines der markantesten Gesichter des 20. Jahrhunderts. Fast jeden Tag um die Mittagszeit beugt sich dieses Gesicht im Café Tabak über eine Zeitung. Dazu trinkt Alberto Giacometti die erste von vielen Tassen Kaffee und isst ein hartgekochtes Ei.
Ich höre noch heute das Geräusch, wie es auf der Platte der Bar zerbrach und wir dazu seinen schwarzen Kaffee tranken.
Werner Spieß, deutscher Kunsthistoriker in Paris, lernt Alberto Giacometti Anfang der 60er Jahre kennen. Noch eine Zigarette, dann verlässt der Künstler das Café. Die Haare wirr, Staubflecken auf der Hose, das Jackett zerknittert. Der berühmte Bildhauer des 20. Jahrhunderts sieht aus, als habe er auf einer Parkbank übernachtet. Doch Monsieur trägt stets Krawatte.
Er lebte ja im Grunde als ein Clochard de luxe.
Giacometti macht sich auf den Weg in die Rue Hippolyte-Mandron Nummer 46. Dort liegt sein Atelier. Auf 25 Quadratmetern, ohne Zentralheizung und warmes Wasser. Hier lebt und arbeitet er seit Anfang der 20er Jahre. Ein Millionär im wohl armseligsten Atelier von Paris.
Er hatte Erfolg, Ruhm, er war froh darüber. Er verdiente so viel er wollte, aber das zählte für ihn nicht. Er lebte wie ein Luxuslandstreicher. Das Geld hat er in einen Schuhkarton unter sein Bett gestellt. Es war ihm gleichgültig, ob Diebe es fanden oder nicht.
Der Schweizer Maler Roger Montandon besuchte Giacometti oft. Er erinnert sich, dass sein Freund nie Zeit hatte, den Erfolg zu genießen, weil er wie besessen arbeitete.
Ich arbeite ununterbrochen, nicht weil ich will, sondern weil ich nicht abschalten kann. Mein Bruder sitzt mir von 12 Uhr mittags bis 1:30 im Modell, dann arbeite ich noch ein bisschen daran, bevor ich um die Ecke gehe und eine Stunde Mittag mache. Dann sitzt mir meine Frau von 4 Uhr bis zum Abendmodell. Dann fange ich wieder von vorne an, gehe einen Kaffee trinken und arbeite bis Mitternacht.
Jeden Tag treibt ihn dieselbe Frage. Er will wissen, was ein Kopf ist. Das hört sich banal an, ist jedoch hochkompliziert, zumal für einen Bildhauer. Denn Alberto Giacometti will die Dinge so wiedergeben, wie er sie sieht und nicht, wie er sie aus der Erfahrung meint zu kennen.
Das ist ein philosophisches Problem. Was ist die Wirklichkeit? Kann ich je die Wirklichkeit fassen? Kann ich je die Wirklichkeit sehen, packen und wiedergeben?
Der Schweizer Giacometti-Experte Reinhold Hohl.
Zuerst habe ich nichts gesehen. Ein Kopf wurde mir zu einem vollkommen unbekannten Objekt, ohne Größenverhältnis. Je mehr ich das Objekt studierte, umso dichter wurde der Schleier zwischen seiner Wirklichkeit und mir. Nichts erschien mir sicher.
Mit der Frage, was ein Kopf ist, quält sich Giacometti seit Beginn der 20er Jahre. Seit er das kleine Schweizer Bergdorf Stamper in Graubünden verlassen hat. Im Hause Giacometti ist Alberto das älteste von 4 Kindern. Sein Vater Giovanni, ein anerkannter Maler, fördert das Talent seines ältesten Sohnes. Zuerst ermöglichen ihm die Eltern ein Studium an der Kunstakademie in Genf. Danach geht er, gerade mal 21 Jahre alt, nach Paris. Der junge Schweizer besucht 5 Jahre die Bildhauerklasse von Antoine Bourdelle an der privaten Akademie de la Grande Chaumière. Allein eine Antwort auf seine drängende Frage findet er nicht. Ach, es gelingt nicht. Dieser Satz begleitet ihn ein Leben lang. Auch noch, als er international erfolgreich ist. Koketterie oder Qual?
Wenn man 16 Jahre lang eine Krise durchlebt und eigentlich selber nichts annimmt und die Skulpturen ständig selber zerstört, ich glaube, dann ist es keine Koketterie, sondern da ist man wirklich hart durchgegangen. Er ist ja ein Suchender gewesen und es ging um Erkenntnis.
Markus Brüderlin, Direktor des Kunstmuseums Wolfsburg, hat aktuell eine Ausstellung mit den späten Arbeiten des Bildhauers eingerichtet. Er will diese geheimnisvolle Aura ergründen, die Giacomettis Skulpturen umgibt.
Wir möchten einfach zeigen, dass die Merkwürdigkeit, diese Fremdheit dieser Figuren, die nach wie vor, obwohl wir sie schon seit 50 Jahren in den Museen immer wieder antreffen, daher rührt, dass diese Figuren einen eigenen Raum mitbringen. Und das ist ein Raum, der hat nichts zu tun mit unserem physischen Raum, sondern das ist ein fremder, das ist ein imaginärer Raum.
Schon 1929, Giacometti ist gerade mal 7 Jahre in Paris, nimmt ihn eine renommierte Galerie unter Vertrag. Chefsurrealist André Breton kauft Giacomettis Boule Suspendue, eine Kugel mit einer länglichen Kerbe, die über einem scharfkantigen Gegenstand schwebt. Ein Objekt mit deutlich erotischer Anspielung. Breton ist fasziniert von Giacometti und lädt ihn zu den Treffen der Künstlergruppe ein.
Diese Tätigkeit innerhalb des Surrealismus und diese Konstruktion von Skulpturen, die nicht die Wahrnehmung zum Problem haben, war für ihn eine Erleichterung. Er hat aber gewusst, die Stunde wird kommen, wo er wieder vor das Modell sitzen muss und wieder versuchen muss, die Wirklichkeit zu gestalten, so wie er sie sieht.
Die Liaison zwischen Giacometti und den Surrealisten währt nur ein paar Jahre. Schon 1934 beschimpfen sie ihn als Verräter. Denn der Künstler sucht noch immer nach der richtigen Form für das menschliche Gesicht.
Giacometti hatte Schwierigkeiten, einen Kopf darzustellen. Und es geht zurück auf sein Urproblem, dass Kunst eben etwas anderes ist als die Wirklichkeit. Und dass die Kunst niemals Wirklichkeit werden kann, außer durch diese Mittel, die er später gefunden hat, indem er die Raumdistanz zwischen seinem Auge und dem Modell wiedergegeben hat.
Da es mir immer noch unmöglich war, mit einem Kopf zurechtzukommen, wollte ich ganze Figuren machen. Ich wollte sie so groß wie meinen Unterarm machen. Sie wurden nur so wie die Hälfte meines Daumens.
Es geschieht im Jahr 1937. Gegen Mitternacht verabschiedet sich eine Freundin von Giacometti und geht den Boulevard Saint-Michel hinunter. Der Bildhauer schaut ihr nach und sieht, wie die Frau kleiner und schmaler wird, je mehr sie sich entfernt. Jetzt versteht er. Die Distanz muss Bestandteil einer Skulptur sein. Seine Figuren verändern sich.
Zuerst hatte ich die Plastik instinktiv so klein gemacht, um somit die Distanz wiederzugeben, in der ich das Modell gesehen hatte. Jene junge Frau war für mich aus der Entfernung nicht 80 cm groß, sondern etwas über 10.
Seine Skulpturen schrumpfen so weit, bis sie in eine Streichholzschachtel passen.
Zwischen 1937 und 1935 wurden seine Gipsfiguren immer kleiner, weil er eben nicht die Wirklichkeit als Porträt wiedergeben wollte, sondern sein Erinnerungsbild. Das war seine Obsession.
Im Kriegsjahr 1942 kehrt Giacometti in die Schweiz zurück, weil die Deutschen das Leben im besetzten Paris unerträglich machen.
Ich glaube, das ist entscheidend, dass man das sieht und auch wahrnimmt, dass er jedes Jahr nach Stampa oder nach Maloja gezogen ist und dort gearbeitet hat. Und die Franzosen hätten natürlich immer gern, dass man sagt, es ist ein französischer Künstler, weil er eigentlich alles nur in Paris entwickelt hat. Dem ist nicht so. Ohne Stampa, ohne die Rückkehr immer wieder in diesen Bergort, in dieses Klima, wäre wahrscheinlich Giacometti nicht Giacometti geworden.
Bei der Abreise verspricht er seinem Bruder Diego, er wolle mit Skulpturen zurückkehren, die nicht mehr so lächerlich klein wären. Diego lebt seit 1930 in einer Art WG mit Alberto. Er ist Modell und Manager des älteren Bruders.
Ohne Diego gäbe es vielleicht das Werk von Giacometti nicht, weil er hat ihm die Skulpturen unter den Händen weggenommen, damit er sie nicht wieder zerstört. Also er hat ja laufend dieses kleine Atelier wieder ausgeräumt und hat die Gipsskulpturen zum Fondeur, also zum Gießer, gebracht. Und vielleicht deswegen hat das Werk überhaupt nur überlebt.
Als Alberto Giacometti nach Paris zurückkehrt, will er größere Figuren schaffen und entwickelt das, was wir heute als typischen Giacometti-Stil bezeichnen. Unverwechselbare, überlange, spindeldürre Skulpturen mit schrundigen Oberflächen und klobigen Füßen.
Die Schmalheit der Figuren gibt dieser Distanz Ausdruck, gibt wieder ungefähr, dass die Figur eben im Gesichtsfeld gesehen wird und nicht vorausgewusst wird. Und das ist der große Unterschied zwischen Giacomettis Figuren und der ganzen bildhauerischen Tradition. Und das hat Giacometti ungefähr so ausgedrückt. Seit Ägypten, seit römischer Skulptur, haben die Künstler immer das wiedergegeben, was sie von einem Kopf wussten. Und er wollte das wiedergeben, was er von einem Kopf sah.
In den 50er und 60er Jahren werden die fadendünnen Skulpturen des Schweizer Künstlers als Verkörperung der existenzialistischen Philosophie interpretiert. Man meint in ihnen die Sinnlosigkeit des Daseins zu sehen, wie es Jean-Paul Sartre beschreibt. Giacometti selbst hat diese Vorstellung vom bildhauernden Existenzialisten nie bestätigt.
Ich weiß ungefähr, was ich machen muss, um mich meiner Figur zu nähern. Man muss immer von oben nach unten und von unten nach oben arbeiten und das Ganze im Auge behalten. Doch dann bleibt man an einer winzigen Kleinigkeit hängen und sucht nach einer Lösung. Bisher ist mir das noch nicht gelungen.
Musik. 1962 bekommt Giacometti den großen Preis der Biennale von Venedig für sein bildhauerisches Werk. Trotzdem fühlt er sich übergangen. Er, der er das Zeichnen immer als Grundlage aller Künste ansah, der sogar mit den Augen zeichnete, wenn kein Stift zur Hand war, wurde lediglich als Bildhauer geehrt.
Als Marke Giacometti sieht man natürlich immer die Skulpturen, aber die Zeichnung und die Malerei waren genauso wichtig als Medium. Das heißt, er hat gewisse Dinge in der Malerei gelöst, die in der Bildhauerei nicht lösen konnte, ja auch umgekehrt.
Giacomettis späte Skulpturen wirken seltsam entrückt. Je mehr man versucht, sich ihnen zu nähern, desto mehr scheinen sie zu entschwinden. Unnahbare Wesen aus einer anderen Welt. Starr und erhaben stehen sie da, wie fremde Gottheiten.
Das ist der eigentliche Giacometti. Also das ist das, was Giacometti ausmacht. Also das Entscheidende, das Grand Œuvre von Alberto Giacometti ist das reife Werk ab 1940-45.
Im Kunstmuseum Wolfsburg freut sich Markus Brüderlin über einen Abguss des sogenannten Schreitenden oder Gehenden, den er für seine Schau ausleihen konnte. Ein überlebensgroßer Bronzemann in Schrittstellung, entstanden 1961. Das Double dieses Herrn wurde im vergangenen Jahr für 74 Millionen Euro in London versteigert. Diese Skulptur des ewigen Zweiflers Alberto Giacometti, der häufig tags zerstörte, was er nachts geschaffen hatte, ist das teuerste Kunstwerk, das je bei einer Auktion versteigert wurde. Giacomettis Suche nach dem Absoluten wird heute vor 45 Jahren durch den Tod beendet. Am 11. Januar 1966 stirbt er im Kantonsspital in Chur an Herzversagen. Es passe ihm wirklich gar nicht, jetzt sterben zu müssen, hatte er Freunden noch ein paar Tage zuvor mitgeteilt. Ausgerechnet jetzt, mit 64, er habe doch noch alles vor sich.
Alles, was ich mache, ist nichts anderes als Entwürfe und Versuche, weil ich nichts verstehe. Man glaubt immer, dass man mehr versteht. Das treibt uns an. Das ist wie Zucker für das Pferd.
Sein Bruder Diego, der bis zuletzt am Krankenbett saß, erzählt später, Alberto habe ihn lange angeschaut. Nicht als Bruder, sondern als Modell. Er versuchte wohl immer noch zu verstehen, was ein Kopf ist. Und vielleicht war er ganz nah dran zu sagen, jetzt gelingt es.
Im Zeitzeichen erinnerte Anke Rebbert an Alberto Giacometti, der am 11. Januar 1966 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.